gibt wirklich keinen anderen Gott. Du bist einzigartig, Vater im Himmel. Einzigartig in deiner Liebe. Du bist einzigartig, Jesus Christus, der einzig wahre Retter. Du bist einzigartig, Heiliger Geist. Einzigartiger Tröster, Leiter, Helfer. Und wir sind voller Erwartung heute Morgen in deiner Gegenwart, dass du zu uns sprichst, dass du uns begegnest, dass du uns berührst, dass du das tust, was nur du tun kannst. Danke für dein Wort, das auch einzigartig ist. Dein Wort, das Leben bringt, das Wort, das ermutigt, tröstet, ermahnt. Wir danken dir für dein Wort. Sprich du zu uns. Amen. Wie ist eigentlich Gott? Wie würdest du Gott beschreiben? Was hast du für ein Gottesbild? Ich finde es so toll, wie ehrlich Kinder sein können. Schon lieb, aber nicht ganz so lieb. Ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, dann müssen wir zugeben, dass wir oft Mühe haben, die verschiedenen Eigenschaften und die verschiedenen Rollen von Gott zusammenzubringen. Gott ist Liebe auf der einen Seite, aber wie ist es mit seinem Zorn? Gott ist gütig, aber heißt es nicht in der Bibel, dass er auch Sünde bestraft? Gott ist schon nett, aber warum bestraft er? Gott ist schon stark, aber kann er mir in meiner Situation helfen? Gott ist schon freundlich, aber will er mit mir persönlich etwas zu tun haben? Wir alle haben irgendein Gottesbild, das wir mit uns tragen, aber entspricht dieses Gottesbild wirklich dem biblischen Gottesbild? Wir kommen in unserer Serie Zwischenland, Halt finden in Zeiten des Umbruchs, zum Thema von der Verwirrung zur Wegleitung. Das Zwischenland ist auch das Land der Verwirrung. Das Zwischenland ist das Land, der Ort, wo wir unsicher fühlen, wo wir Orientierung verlieren können. Der Ort der Glaubenskrisen. Sachen, die ich früher geglaubt habe, plötzlich merke ich, das kann ich nicht mehr glauben. Irgendwie ist das wie weg. Ich fühle mich im Glauben unsicher. Wer ist Gott wirklich? Ja, was, wenn ich mich getäuscht habe? Was, wenn ich zu hohe Erwartungen an Gott gestellt habe? Es ist auch der Ort, wo falsche Gottesbilder zu bröckeln beginnen. Wo ich merke, meine Vorstellung von Gott war einseitig oder falsch. Ich habe mir einen Wunsch für Gott erstellt, der meinen Vorstellungen und Erwartungen entsprechen soll. Das Land zwischen Aufbruch und Ankunft, das Zwischenland, ist aber auch das Land, wo ich die Chance bekomme, Gott kennenzulernen, wie er wirklich ist. Auch das Volk Israel erlebt in der Wüste eine starke Glaubenskrise, eine große Verwirrung. Die sind mittlerweile am Berg Gottes angekommen, auf der arabischen Halbinsel, beim Berg Sinai. Und die erleben etwas ganz Wichtiges dort am Berg Sinai. Gott schließt mit dem Volk einen Bund. Er will eine Bundesbeziehung mit diesen Leuten, die früher Sklaven waren, eingehen. Hey, ich will aus euch ein Volk machen und ich will euer Gott sein. Und er gibt ihnen die 10 Gebote als Orientierung, als Lebenshilfe. Hey, wenn ihr so lebt, dann kann die Beziehung zu Gott und zueinander wirklich gelingen. Und das Volk nimmt das Angebot begeistert an und so erscheint Gottes Gegenwart auf dem Gipfel des Berges Sinai. Ist ganz eindrücklich. Wir lesen in 2. Mose 19 folgendes. Am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen und eine dichte Wolke umgab den Berg. Ein gewaltiger Posaunenschall ertönte, sodass alle Israeliten im Lager vor Angst zitterten. Klar doch, oder? Mose führte sie aus dem Lager heraus Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgekommen. Der Rauch stieg in den Himmel wie Rauch aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte stark. Der Posaunenschall wurde immer lauter. Mose redete und Gott antwortete für alle hörbar. Als nun der Herr auf dem Gipfel des Berges Sinai hinabgekommen war, rief er Mose zu sich und Mose stieg auf den Berg. Also die haben hier eine ganz eindrückliche Begegnung mit Gott. Die erfahren Gottes Gegenwart, die sehen Gottes Herrlichkeit. Gott spricht zu ihnen akustisch. Deshalb sagt Gott später, ein Kapitel später, im Kapitel 20, der Herr befahl Mose, richte den Israeliten Folgendes aus. Ihr habt es selbst miterlebt, dass ich vom Himmel aus zu euch gesprochen habe. Deshalb sollt ihr euch keine Götzen aus Silber oder Gold anfertigen. Wir würden meinen, hey, wenn du Gottes Gegenwart auf diese Art und Weise erlebst, dann wendest du dich ganz sicher nicht mehr von Gott, oder? Würden wir denken. Hey, Feuer und Gott erscheint auf dem Berg und du denkst, wow. Und viele Leute sagen, wenn ich Gott richtig erfahren würde, wenn ich ihn nur erleben könnte, so irgendwas Spektakuläres, dann würde ich auch an ihm glauben können, oder? Und hier sehen wir, die erleben Gottes Gegenwart wie nie zuvor. Und was passiert? Kurze Zeit später wendet sie sich von diesem Gott ab. Wir lesen in Kapitel 32. Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf! Mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was dieser Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Mose steigt auf den Berg, spricht mit Gott 40 Tage und 40 Nächte. Eine Privataudienz bei Gott, die etwa zu lange geht. Ja, wenn man schon dabei ist, mit Gott direkt zu sprechen, dann schaut man nicht auf die Uhr, oder? Aber das Volk wird langsam ungeduldig. Bei ihnen läuft ein alter Film ab. Mose ist weit weg, sie warten, Gott ist auch irgendwie nicht da. Die erinnern sich an den Film 400 Jahre Gefangenschaft in Ägypten. 400 Jahre hat Gott geschwiegen, 400 Jahre war Gott abwesend. Und denken, oh, dieser Film scheint sich zu wiederholen. Ein Horrorstreifen. Und die fangen an, sich zu fragen, ist Mose gestorben oder hat er ägyptische Melonen oder Knoblauch auf dem Berg gefunden und fühlt sich den Bauch ohne uns? Tatsache ist, Mose, ihr Mann des Glaubens, ihr GPS, der Mann der Wunder, ist einfach verschwunden, seit 40 Tagen spurlos verschwunden. Und das sorgt für Verwirrung. Eine Zeit, der es ist eine Krisenstimmung. Wisst ihr, im Zwischenland besteht die Gefahr, dass wir uns an Menschen binden. Es ist gut, Leiter zu haben, die uns den Weg vorangehen, die uns Vorbilder sind im Glauben. Aber es besteht die Gefahr in dieser Orientierungslosigkeit, dass wir uns zu fest an Menschen klammern, an Leiter klammern und sagen, oh, ja, endlich habe ich jemanden, der mir zeigt, wo es durchgeht. Das Problem ist nur, wenn dieser Mensch mal weg ist oder dich enttäuscht oder versagt hat in seinem Leben, landest du in einer Glaubenskrise. Wie das Volk Israel, die haben sich so fest an Mose geklammert. Hat Mose sie aus Ägypten herausgeführt? Nein, es war die Feuer und die Rauchwolke, die sie geführt hat. Und die haben mehr auf Mose geschaut als auf Gott. Deshalb ist es so wichtig, uns davor zu hüten, von Menschen zu erwarten, was nur Gott uns geben kann. Schau nicht auf Leiter, schau nicht auf Menschen, sondern schau auf die Wolke, auf Gott. Die landen jetzt in einer Krise und hier zeigt sich, wer Gott für das Volk ist. Ihr Gottesbild wird entlarvt. Natürlich haben die all die Wunder erlebt und die haben Gottes Allmacht erlebt, aber tief in ihren Herzen tragen sie ein ganz anderes Gottesbild. Das Gottesbild aus Ägypten. 400 Jahre, ein schweigender Gott, ein abwesender Gott, ein schwacher Gott. Ein völlig falsches Bild von Gott. Was ist dein Gottesbild? Was für eine Vorstellung trägst du tief in deinem Herzen? Natürlich würdest du das nie laut aussprechen, aber tief in deinem Herzen, was steckt da für ein Gottesbild? Für viele ist er nur Gott, der Richter. Er liebt es zu verurteilen. Sein Spitzenname, Gott, der Blitzkasten. Blitz, Blitz, habe ich dich. Schon wieder zu schnell gefahren. Jetzt bekommst du eine saftige Buße. Natürlich beschreibt die Bibel Gott auch als Richter. Das ist auch eine Rolle, auch eine Seite von Gott. Aber wenn du Gott auf seine Richterfunktion reduzierst, dann wird dein Leben von Angst geprägt, dann wird dein Leben richtig streng. Dann wirst du auch keine Nähe zu diesem Gott suchen. Hey, einer, der mich verurteilt, einer, der kein Verständnis für meine Fehler hat. Also zu dem will ich wirklich nicht gehen, oder? Und spürte genau das, will der Feind Gottes, dass wir dieses einseitige Gottesbild haben, Gott nur als Richter, weil dann suche ich seine Nähe nicht. Und dann hat der Feind schon verloren. Die Frage ist, wie entstehen solche Gottesbilder? Gott als Richter. Es ist nun mal so, dass wir oft durch unsere Eltern geprägt werden. Und wenn du es erlebt hast, wie deine Eltern immer wieder gesagt haben, wenn du nicht brav bist, wird dich Gott schon bestrafen. Und wenn man dir Angst gemacht hat mit Gott, dann bildet sich mit der Zeit in deinem Inneren so ein Gottesbild, ja, Gott ist der, der mich richtet, der hat kein Verständnis für mich. Oder wenn deine Eltern ständig nur auf deine Fehler geschaut haben und dich ständig kritisiert haben, mit der Zeit denkst du, ah, so ist auch Gott, der hat überhaupt kein Verständnis für mich. So bildet sich ein ähnliches Bild von Gott. Es gibt aber auch das andere Extrem. Für viele Menschen ist Gott einfach der liebe Gott. Nett, toll. Wenn du erlebt hast, wie deine Eltern dich verwöhnt haben und wenn du einen Fehler gemacht hast, dann haben sie gesagt, du bist halb so schlimm und alles verharmlost und du musstest keine Konsequenzen tragen für deine Fehler. Dann kann es sein, dass du mit der Zeit, so ist Gott, egal was ich mache, spielt doch keine Rolle, er liebt mich nur. Und der wird mich sicher keine Konsequenzen tragen, Gott ist nur Liebe. Und dann blende ich Fehler so schnell aus, dass sogar der Blitzkasten Gott das Nachsehen hat. Ein anderes häufiges Bild von Gott ist Gott der Aufpasser. Gott, der dich mit hoch erhobenen Zeigefinger vor den Fallen dieser Welt er weist darauf hin und sagt, er warnt dich. Er beobachtet dich bei jedem Schritt. Sein Spitzname Google Earth Guard. Der schaut von oben, ich sehe dich. Wie vielen von uns hat man immer wieder gesagt, vergiss nicht, Gott sieht alles. Gott sieht dich, wenn du im Ausgang gehst. Gott sieht dich, wenn du das und das tust. Und so entsteht ein Bild von Gott, mit dem erhobenen Zeigefinger, der wartet nur, der aufpasst, der wartet nur, dass ich einen Fehler mache. Oder du hast viel Gesetzlichkeit erlebt. Man hat vielleicht bei dir zu Hause oder in deiner Kirche viel von der Heiligkeit Gottes gesprochen. Gott ist heilig. Aber man hat vergessen, von der Gnade zu sprechen. Und so ist ein einseitiges Bild von Gott entstanden. Merkt ihr, so können wir von einem Extrem ins andere hüpfen. Eine weitere Vorstellung von Gott ist Gott, der Wunderdoktor. Also wenn man nur ordentlich betet, braucht man keine Ärzte und Medizin. Natürlich beschreibt die Bibel Gott als unser Arzt, als unser Heiler, oder? Aber wenn ich ein einseitiges Bild von Gott habe, und immer denke, wenn ich nur genug bete oder wenn ich nur richtig bete, dann muss er handeln. Und wisst ihr, was passiert? Wenn ich in meinem Zwischenland, in einer Krise lande, wenn ich krank geworden bin und Gott nicht sofort eingegriffen hat, lande ich in einer schlimmen Glaubenskrise. Und ich spüre so bei mir, so gerade in diesem Bereich, so Frustrationspotenzial. Ich bete für Menschen, ich lege Hände auf und erwarte alles von Gott. Ich glaube daran. Manchmal passiert was, manchmal passiert nichts. Und wenn es persönlich wird, ist noch schlimmer. Vor ein paar Monaten erfahren wir, dass unsere Tochter Salomea 40% Hörverlust hat. Es war schwer. Also das war für uns als Eltern, das war ein Schlag. Und was machen wir? Wir beten. Jeden Morgen, jeden Abend, wir legen die Hände auf. Und wir beten und wir beten und wir beten. Und es passiert nichts. Du musst immer lauter mit dir reden. Und ich habe gespürt, wie eine Frustration in mir hinaufkommt. Hey, Gott, ich dachte, du heilst heute noch. Gott, ich dachte, du greifst ein, du erhörst immer wieder Gebete. Und spürt es so, schnell können wir frustriert werden und uns von Gott enttäuscht fühlen und sagen, Gott, wenn du mir das nicht erfüllst, dann gehe ich auf Distanz. Ich bin so froh, er hat reingegriffen, sie hört viel besser. Einen Spitalaufenthalt mussten wir absagen. Aber was, wenn er das nicht tut, bleibt er immer noch dein Gott? Dann gibt es noch die Vorstellung von Gott als Tröster. Wenn es mir schlecht geht, kann ich immer zu ihm kommen. Das stimmt auch. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage das Jahr und im Schaltjahr kann ich noch einen zusätzlichen Tag Trost bekommen. Sein Spitzname Tempo-Gott. Ja, Gott ist auch unser Tröster, er ist unser Helfer, er will uns trösten. Aber wenn ich das Tempo bestimme, wenn ich sage, und jetzt hätte ich gerne ein bisschen Trost, Gott, hier bin ich, und wenn er mir keinen Trost gibt, was mache ich dann? Was mache ich, wenn ich den Eindruck habe, Gott ist weit weg von mir? Wenn Gott schweigt, bleibt er auch mein Gott? Ein weiteres Gottesbild, das viele mit sich tragen, ist Gott, der Zornige, der mich verstößt, wenn ich gesündigt habe. Eine Frau erzählte mal, ich wuchs in einer Kirche, in der nie gelacht wurde. Schließlich gäbe es auch nichts zu lachen in der Kirche, trichtete man mir ein. Und schau dir meine Familie an. Wir haben alle einen Schatten, was Kirche und Gott angeht. Wir haben verlernt zu lachen, denn für uns war der Glaube immer eine ernste Sache. Der Glaube ist schon eine ernste Sache, aber wenn du nicht mehr lachen kannst, wenn du keine Freude am Herrn haben kannst, dann stimmt etwas nicht mit deinem Gottesbild. Viele reduzieren Gott auch auf Gott, der Helfer. Gebet rein, Hilfe raus. Gebetsautomat. Viele Menschen beten, erstaunlich viele Schweizer beten in schwierigen Situationen. Vor Prüfungen, vor Operationen, vor schwierigen Situationen, sie beten. Und wisst ihr, wie die meisten funktionieren? Ich bete zu Gott in einer Schwierigkeit und wenn er mir geholfen hat, dann gebe ich eine dicke Spende in die Kirche und ist alles okay, oder? Der Dealer-Gott. Ich gebe dir was, du gib mir was. Aber dann gehe ich zu Gott nur, wenn ich Hilfe brauche. Wenn in meinem Leben alles gut geht, brauche ich diesen Gott doch nicht, oder? Und wenn er mir nicht immer hilft, suche ich einen anderen Automaten, der besser ist. Vielleicht auch günstiger. Für viele ist Gott aber nur der ferne Gott, der sich raushält. Er will vom Menschen nichts mehr wissen. Wie sollte er wissen wollen, wenn er so viele Kriege und all das Elend zulässt? So sehen einige von meinen Freunden diesen Gott da oben. Der ist weit weg, interessiert sich nicht für diese Welt. Gott erhört Gebete sowieso nicht, sagen sie. Die leben nach dem Motto, hilf dir selber, so hilft dir Gott. Aber was passiert, wenn ich mit meinen Kräften am Ende komme, wenn ich mir nicht mehr selber helfen kann? Dann landest du in einer Krise, in der Verwirrung. Viele dieser Bilder von Gott sind nicht an sich falsch, aber sehr einseitig. Und die Frage heute Morgen ist, was hast du für ein Gottesbild? Was für ein Bild trägst du in deinem Herzen? Weißt du, warum diese Frage so wichtig ist? Weil dein Gottesbild bestimmt dein Denken, dein Reden, dein Handeln, dein ganzes Leben. Und Gott möchte heute zeigen, wie er wirklich ist. So viele Menschen sind verletzt und enttäuscht von ihrem Gott. wie die Israeliten in der Wüste. Und die sagen, das passiert uns nie wieder. Wir basteln uns einen Gott, der zu uns passt, der uns nie mehr enttäuscht. Und wir lesen hier weiter. Da entgegnete Aaron, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Und nachher fangen die an zu tanzen, ja, der Tanz um diesen Kalb. Ein Ersatzgott beraubt dich. Gott hat ihnen Gold geschenkt, oder, von den Ägyptern. Und ein Ersatzgott nimmt dir alles, beraubt dich, er gibt dir nichts. Aber schon speziell, warum um alles in der Welt gießen sie ein goldenes Kalb? Ein Elefant wäre doch viel pompöser, ein Löwe königlicher, eine Giraffe stilvoller gewesen. Vielleicht wollten die nur Gold sparen. Tatsache ist, die Israeliten hatten über 400 Jahre in Ägypten gelebt. Das hatte seine Spuren hinterlassen. Das Kalb genoss in Ägypten einen hohen Stellenwert. Sie beteten ihn als den Gott Apis an. Man fand diese Bilder in Ägypten. Dieser Gott stand für Aggressivität, Sexualität, Vitalität und Stärke. Die sagen, hey, wir wollen keinen schwachen Gott mehr. Wenn wir schon uns einen Gott basteln können, dann einen Gott der Aggressivität und Stärke. Vielleicht hast du bis jetzt gedacht, das goldene Kalb sei ein abschreckendes Beispiel für die unheiligen Christen unter uns, die Mühe mit dem Geld haben. Oder für die, die Buddha-Statuen im Wohnzimmer haben. Nein, nein. Diese Geschichte trifft im Kern unseres Glaubens. Wir alle sind große Meister der Kalbgießerei. Vielleicht besitzen wir kein Gold, aber so ein Ding lässt sich aus jedem beliebigen Material machen. Ein Ersatzgott. Und wisst ihr warum? Weil wir alle sehr schnell von einem Extrem zum anderen hüpfen. Diese ach so bekloppten Israeliten schauen uns aus dem Spiegel an. Was ist dein Ersatzgott, wo du in Krisenzeiten Trost und Halt suchst? Vielleicht eine Sucht, eine Beziehung, zu viel Arbeit, zu viel Sport. Das Zwischenland ist der Ort, wo ich mich von Gott enttäuscht fühle und wo ich in der Gefahr stehe, alte Denk- und Verhaltensmuster wieder aufzunehmen, alte Lebenskonzepte wieder nach vorne zu holen, aus dem Grab herauszuholen und sagen, hey, ich suche darin Trost. Was ist so ein Ersatzgott, vielleicht aus deiner Vergangenheit? Du bist schon lang frei geworden von diesen Dingen und plötzlich in einer Glaubenskrise holst du das wieder zurück. Was ist das in deinem Leben? Ich habe den Eindruck, dass es einen Mann hier gibt, der sehr lange Freiheit erlebt hat von der Pornografie. Aber du befindest dich in einer Krise und holst dir diesen Ersatzgott zurück, bist in diesem alten Muster zurückgefallen und suchst darin Trost und Geborgenheit. Der Herr will dich nicht einfach bloßstellen, sondern das heißt, wenn die Geheimnisse des Herzens offenbart werden, können Menschen erkennen, Gott ist in unserer Mitte. Er will dir helfen. Was du ans Licht bringst, verliert an Macht. Bekenne es vor einer Vertrauensperson und fokussiere dich wieder auf Gott. So kannst du frei werden. Ich habe den Eindruck, es gibt auch eine Frau, die sich in einer Glaubenskrise befindet und greift zu einem Verhaltensmuster zurück, das mit Essen zu tun hat. Im Verstecken gehst du essen, zu viel essen und suchst darin, den Hunger deiner Seele zu stillen. Das kann nur Gott tun. Das kennst du vielleicht von früher, aber nur Gott kann den Hunger deiner Seele stillen. Komm zurück zu ihm, suche ihn, lass dir helfen. Gott wird nicht einfach zusehen, wie wir ihn mit einem Ersatzgott ersetzen. Er ist nicht einfach der liebe Gott, sondern auch ein eifersüchtiger, zorniger Gott. Das steht übrigens in der Bibel. Habt ihr das auch gelesen? Oder blättert einfach weiter. Ah, Gott ist zornig. Komm, ich lese mal einen Psalm. Oder lasse ich mich mal trösten. Oder weiß ich was. Er ist wie ein Liebhaber. Und wenn ein Liebhaber betrogen wird, dann wird er zu Recht zornig. Es wäre etwas nicht gut, wenn er nicht zornig wäre. Es wäre etwas nicht gut, wenn er nicht etwas machen würde. Wenn er nicht eifersüchtig wäre. Übrigens heißt es in der Bibel, wenn ihr zornig seid, sündigt nicht. Also das heißt, man kann auch zornig sein, ohne zu sündigen. Zu sehr liebt Gott uns, um uns einfach machen zu lassen. Deshalb greift Gott auch in der Verwirrung der Israeliten ein. Wir lesen hier weiter. Der Herr befahl Mose, steig schnell hinunter. Dein Volk, das aus Ägypten geführt hast, tut etwas Schlimmes. Es hat sich von den Geboten, die ich ihnen gegeben habe, abgewandt. Ein paar Tage zuvor, oder? Ja gut, 40 Tage waren es mittlerweile, aber die haben die Gebote bekommen, die haben sich schon davon abgewandt. Die Israeliten haben sich ein Kalb angefertigt, es angebetet, ihm geopfert und gerufen, dies ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Ich habe erlebt, wie eigenwillig dieses Volk ist, fuhr der Herr fort. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Eieiei. Darf man das lesen? Dich will ich jedoch zu einem großen Volk machen. Vielleicht denkst du, was ist das für ein grausamer Gott? Mit dem Gott will ich nichts zu tun haben. Es sieht so aus, als würde Gott die Operation Sintflut wiederholen wollen. Doch wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Warum um alles in der Welt bespricht Gott all das mit dem Mose? Warum macht er es nicht einfach? Sagt, okay, mach sie fertig. Will Gott um Erlaubnis bitten? Was die Israeliten hier getan haben, ist wirklich schwerwiegender, als wir denken. Das ist Hochverrat. Sie haben den Bund, den sie kürzlich mit Gott geschlossen haben, einfach gebrochen. Die haben die ersten zwei Gebote missachtet und dadurch gesagt, ohne dich als unser Retter ging es uns besser, Gott. Ohne deine Gegenwart ging es uns besser. Mit den Göttern Ägypten hatten wir ein besseres Leben. Die Sache ist dort ernst. Und hier sehen wir, wir können mit der Sünde nicht einfach so spielen. Gott schaut nicht einfach weg, weil er uns zu sehr liebt. In Römer 6, 23 heißt es, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Das ist das Problem. Sünde führt immer zum Tod, zu Trennung von Gott, zu Zerstörung der Beziehungen. Deshalb kann Gott nicht einfach wegschauen. Aber hier sehen wir etwas ganz Spezielles. Gott lässt mit sich reden. Aber Mose flehte den Herrn, seinen Gott, an, Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten, das du doch mit so großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Die Ägypter werden sagen, Gott hat sie in die Berge geführt, um sie dort zu töten und zu vernichten. Lass ab von deinem schrecklichen Zorn, gib dein Vorhaben auf, solch ein Unheil über dein Volk zu bringen. Denk an deine Diener Abraham, Isaac und Jakob, denen du geschworen hast, ich werde euch so viele Nachkommen schenken, wie es Sterne am Himmel gibt. Es geht lange, bis dein Volk so groß wächst, oder? Ihnen werde ich dieses Land, das ich euch versprochen habe, als ewigen Besitz geben. Mose betet hier ganz mutig. Und es beeindruckt mich hier, das Herz von Mose zu sehen. Er hätte sagen können, ja Gott, du hast recht. Mach sie fertig, die haben es verdient. Die haben mich sowas von enttäuscht und die haben mich die ganze Zeit genervt. Fang du mit mir neu an. Aber nein, er sagt, Gott, bitte, erbarm du dich. Und wisst ihr, was er macht? Er betet argumentativ. Er kennt Gottes Wesen, er hat ein gesundes Gottesbild und weiß, Gott ist unser Befreier aus Ägypten, nicht dieses Kalb. Er ist ein starker Gott. Er hat uns befreit. Und noch was, er ist ein treuer Gott. Er steht zu seinem Wort, zu seinen Verheißungen und sagt, Gott, falls du es vergessen hast, du hast dem Abraham und dem Isaac und dem Jakob versprochen, das Land Kanaan und aus ihnen ein großes Volk zu machen. Gott steht zu deinem Wort. Es hat mich einfach beeindruckt, wie Mose für das Volk einsteht. Sag, mach das nicht. Er ist ein erster Hinweis auf Jesus Christus. Was heißt in der Bibel? Er ist unser Fürsprecher bei Gott. Und jedes Mal, wenn wir sündigen, jedes Mal, wenn wir die Strafe verdient hätten, kommt Jesus zum Vater und sagt, mach das nicht. Ich habe diesen Zorn ertragen an ihrer Stelle, damit du sie nicht bestrafen musst. Mach das nicht. Gott, erbarmt dich. Du bist doch ein gütiger, ein treuer Gott. Ja, Vater, die hätten den Tod verdient, aber ich habe für sie bezahlt. Ich habe deinen Sohn getragen, damit sie ihn nicht länger leben müssen. Und weil Mose Gott kennt, kann er so mutig mit Gott reden. Wisst ihr, was krass ist, was passiert? Sein Gebet verändert den Verlauf der Geschichte. Statt alle zu bestrafen, das ganze Volk, bestraft Gott nur 3000 Männer, die dafür verantwortlich waren. Wir lesen Vers 14. Da tat es dem Herrn leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Krass. Wisst ihr, was das bedeutet? Gott ist nicht nur heilig und gerecht, sondern auch barmherzig und gnädig. So gnädig, dass er sich sogar umstimmen lässt. Ist das nicht gewaltig? Wir als Fürbitter können Gottes Hand bewegen, können den Verlauf der Geschichte ändern, wenn wir sagen, Gott, erbarm du dich. Vielleicht nur der Verlauf der Geschichte einer einzelnen Person. Aber stell dir vor, weil du vor Gott eingetreten bist für diese Person, hat sich die Geschichte, das Leben dieser Person verändert. Hast du auch solche Leute in deinem Leben, wofür du einstehst bei Gott immer wieder und sagst, Gott, mach das nicht. Ja, die hätten das verdient, aber erbarme du dich. Wenn wir daran denken, dass Gott auch ein Gott ist, der bestraft, dann haben wir enorm Mühe damit, oder? Oder bin ich der Einzige? Wir haben Mühe damit, mit dieser Vorstellung bringen sie schwer mit der Liebe Gottes zusammen. Wie passt das zusammen, Liebe und Strafe? Aber Bestrafung an sich ist nicht schlecht. Im Hebräer 12 lesen wir Folgendes. Denn der Herr weiß die zu Recht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Es gibt auch solche, aber die sind enorm verwöhnt und enorm mühsam. Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, auch wenn sich manchmal das nicht danach anfühlt, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Wer möchte gerne inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen? Ich. Wisst ihr, wie das geht? Eieiei. Natürlich haben es nicht gern, meine Kinder auch nicht, aber ich habe nach Jahren habe ich meinen Eltern angerufen und gesagt, danke, dass ihr mich bestraft habt. Danke. Wo wäre ich heute, wenn ihr einfach nichts gemacht hättet und so, ja, du kannst machen, was du willst und das hat sowieso keine Konsequenzen. Ich habe ihnen einfach Danke gesagt. Um all die falschen oder einseitigen Gottesbilder, die wir mit uns tragen, zu beseitigen, ist es wichtig, dass wir Gott so sehen, wie er hier beschrieben wird, als Vater. Dieses einzige Bild vereint all die Eigenschaften von Gott, all die Rollen von Gott, die wir in der Bibel sehen. Ja, Gott ist Liebe, aber er steht auch für Gerechtigkeit ein. Er richtet zwischen den Kindern. Gott ist wirklich hilfsbereit, aber er lässt mich auch die Konsequenzen von meinem falschen Verhalten tragen. Er ist barmherzig als Vater und gnädig, aber er lässt mich nicht einfach alles machen, weil er mich zu sehr liebt. Der gute Vater erzieht und bestraft mich, weil er meine Besserung will. Er gibt seinen Kindern nur gute Gaben und behandelt alle gleich. So ist Gott als Vater. Und wenn wir aus dieser Perspektive schauen, müssen wir sagen, auch die Strafe ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass du lernst, dass Gott dein Vater ist. Das hilft dir. Ich habe lange keinen Bezug zu Gott gehabt als Vater. Nur zu Jesus und so. Und irgendwann habe ich verstanden, Gott ist mein Vater. Und es hat sich eine neue Dimension aufgemacht. Und ich habe vieles verstanden und habe gemerkt, wow, all die Konflikte in mir, all die Gegensätze, all die Widersprüche vereinen sich in diesem einen Bild. Gott ist mein Vater. Und als Jesus in dieser Welt kam, kam er, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und was hat er gesagt? Wie ist Gott? Wie hat er Gott beschrieben? Als unser Vater im Himmel, oder? Als Vater. Das gibt uns eine ganzheitliche Vorstellung von Gott. Natürlich können wir nicht ganz vorstellen, aber wir kommen dem näher. Wir lesen auch in der Bibel, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir können Gott nicht sehen, aber in Jesus sehen wir die Fülle Gottes, wie Gott ist und was er tut. Am Kreuz sehen wir, wie Gott wirklich ist. Am Kreuz vereinen sich seine Güte, seine Liebe, seine Barmherzigkeit und seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit. Ja, Gott ist gerecht und er hat für die Sünde strafen müssen. Aber er hat anstelle von uns seinen Sohn Jesus Christus bestraft. Er hat den Zorn Gottes getragen, damit wir Gottes Gnade erleben dürfen. Am Kreuz sehen wir, wie Gott wirklich ist. Willst du Gott kennenlernen, wie er wirklich ist? Willst du dein Gottesbild korrigieren? Schau auf Kreuz. Schau auf Jesus. Dort sehen wir, wie der Vater wirklich ist. Durch seinen stellvertretenden Tod können wir die Gnade von Gott erfahren. Er gibt mir das Gegenteil von dem, was ich verdient habe. Die Israeliten hätten nur den Tod verdient und wir auch, aber er gibt mir das Leben, ewiges Leben. Das Einzige, was ich tun muss, ist zu sagen, ja, ich komme zu dir und es tut mir leid, dass ich mir Ersatzgötter gemacht habe, dass ich an falschen Orten Trost und Hilfe und Orientierung gesucht habe. Und ich komme zu dir und ich bitte dich, werde du mein Gott, sei du mein Gott. Bitte, ich brauche dich. Gott will als mein Vater nur das Beste für mich. Nur verstehen wir es oft nicht. Und wisst ihr was? Gott wird alles tun, um dieses limitierte Bild Gottes Bild zu entlarven. Die Israeliten haben Gott auf ein Kalb reduziert. Aber Mose greift ein und wir lesen in Vers 20. Mose nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und zerstampfte die Asche zu Staub. Den Staub streute er ins Wasser und gab es dann den Leuten zu trinken. Goldstaub trinken ist ekelhaft, so stelle ich mir das vor. Doch Mose wollte seinen Landsleuten ein für alle Mal zeigen, dass ihr Ersatzgott nicht nützlich ist, der ist nicht zu gebrauchen. Und was Mose hier betreibt, ist Erlebnispädagogik. Der weiß, was die Leute erleben, nicht nur hören, das bleibt hängen, oder? Deshalb sollen sie ihren Ersatzgott runterschlucken, verdauen und ausscheiden für allemal. Und Gott fordert auch uns heute heraus, zerstöre dein falsches oder einseitiges Gottesbild. Zerstöre dein Wunschbild von Gott. Er hat viel mehr drauf. Komm zurück zur Bibel und erfahre aus der Bibel, was es heißt, dass Gott dein Vater ist. Hör auch auf, Ausreden zu bringen, wie Aaron. Der sagt hier, danach fragt er Aaron, was hat das Volk dir getan, dass du es zu so einer schwerwiegenden Sünde verführt hast? Sei nicht zornig, mein Herr, antwortete Aaron. Du weißt doch selbst, wie böse dieses Volk ist. Sie baten mich, mach uns einen Gott, der uns führt, denn wir wissen nicht, was dieser Mose, der uns aus Ägypten geführt hat, zugestoßen ist. Deshalb forderte ich sie auf, wer Gold hat, bring es mir. Als sie mir den Schmuck brachten, warf ich ins Feuer und heraus kam dieses goldene Kalb. Wirklich? Ah ja, so ist das passiert. Ganz interessant, Aaron. Aaron sagt, das Volk ist schuld. Und wenn er merkt, nein, das greift nicht, das funktioniert nicht, er gibt dem Zufall die Schuld. Ich warf das Gold ins Feuer, heraus kam dieses wunderschöne goldene Kalb. Nicht die anderen sind schuld. Nicht die Umstände sind schuld, nicht deine Eltern sind schuld, nicht der Zufall ist schuld, sondern du bist für dein eigenes Leben verantwortlich. Und wenn du ein falsches oder einseitiges Gottesbild hast, dann kannst du die Verantwortung übernehmen und sagen, ich komme mit diesem Götzen und zerbreche es vor Gott. Und ab heute anerkenne ich, Gott ist mein Vater. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Und wenn wir bereit sind, all die falschen Götzenbilder und Vorstellungen von Gott niederzulegen bei Gott, dann zeigt er uns, wie er wirklich ist. Das macht er auch bei Mose. In 2. Mose 34 lesen wir, da kam der Herr in der Wolke herab, trat zu Mose und rief seinen Namen, der Herr, Yahweh, aus. Er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Gott kommt höchstpersönlich herab und gibt ein ganzheitliches Bild und sagt, so bin ich. Gnädig, liebevoll, treu, aber auch gerecht. Aber merkt ihr den Unterschied? Seine Strafe bis in die 3., 4. Generation und seine Gnade? Tausenden von Generationen. Seine Gnade ist viel, viel größer. Seine Güte, seine Liebe. Das ist sein Wesen. Gott will heute unser zu kleines Denken sprengen. Er ist viel größer als unsere Vorstellung. Die Juden haben eine ganz schöne Illustration dazu. Die sagen, Gott ist wie ein geschliffener Diamant in seiner Vollendung. Der hat 72 Seiten. Und so besitzt Gott 72 Antlitze. Und so wie es wichtig ist, so einen Diamant immer wieder zu drehen, um es zum Leuchten zu bringen, so ist es auch wichtig, Gott immer wieder von einer anderen Seite zu betrachten. Um in seine Schönheit einzutauchen. Vielleicht kennst du nur eine Facette von Gott. Jetzt ist es an der Zeit, die nächsten 71 zu entdecken, damit du ein ganzheitliches Bild von Gott bekommen kannst. Ein Gottesbild, das auch durch Zeiten der Verwirrung, auch durch Krisen trägt. Bitte Gott, dir zu zeigen, wie er als Vater ist. Sag ihm, hey, ich will dein Vaterherz kennenlernen. Ich will erkennen, wie du wirklich bist. Ein solches Gebet er hört Gott sehr gerne. Lasst uns aufstehen und ihn darum bitten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns heute Morgen etwas mehr von dir gezeigt hast. Du bist einfach wunderbar. Herr, wir bringen dir all diese falschen oder einseitigen Vorstellungen von dir. Wir zerbrechen sie zu deinen Füßen. Und wir wollen die Kindschaft annehmen. Wir wollen als deine Kinder vor dir stehen, zu wissen, dass wir geliebt sind von dir. Und selbst wenn du strafst, liebst du uns. Und du willst nur das Beste für uns. Wir bitten dich in Zeiten der Verwirrung, in Zeiten von Glaubenskrisen, uns zu erinnern, wer du wirklich bist. Uns neu zu begegnen, uns neu zu zeigen, wer und wie du bist. Und wir bitten dich, befreit du uns von allen Ersatzgöttern, von allen den Sachen, wo wir Trost und Hilfe gesucht haben, alte Denk- und Verhaltensmuster aus der Vergangenheit, zerbrich du sie heute. Zerbrich du jede Bindung, jede Last, jede Erinnerung an die Götter der Vergangenheit, mach uns frei, damit wir dir allein dienen dürfen. Danke, dass wir bei dir Orientierung finden in deinem Wort und dass du uns nicht im Stich lässt. Du bist absolut vertrauenswürdig. Wir schauen auf dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Danke, dass du so stark zu uns sprichst. Du bist so ein guter Vater. Amen.